Wir kommen nochmal zum Blut. Ich werde einen Vers lesen zum Anfang. Und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das war jetzt der Vers 24 auch schon gesehen. Gab mir aber vor allem unter Vers 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Das ist ein Urteil, das über die ganze Menschheit, über jeden Mensch gefällt wird. Und die Folge von dem Urteil lesen wir genau 3 Kapitel später. Denn der Sündelohn ist der Tod. Das ist der Grund, warum ich euch den Schuldschein verteilt habe. Jeder Mensch hat eine Schuld. Jeder Mensch hat so einen Schuldschein vor Gott. Und das Problem ist, den kann er nicht wirklich begleichen. Der wird aber irgendwann automatisch beglichen. Römer 6, 23. Die Folge der Sünde, die wir nicht zurückzahlen können, wird der Tod sein. Das ist das Problem, das jeder Mensch hat, sagt der Paulus im Römerbrief, sagt die Bibel grundsätzlich, jeder Mensch trägt so einen Schuldschein mit sich herum. Ist heute nichts mehr modern, so ein Schuldschein. Heute hat man einfach ein Konto im Minus. Doch, ich glaube, Schuldscheine gibt es wahrscheinlich sogar noch. Ich bewege mich nicht so in diesen Gefilden. Thomas, gibt es noch Schuldscheine? Gibt es noch. Also ist immer noch etwas Modernes. Gibt noch Schuldscheine? Das ist das Problem der Menschheit. Jeder hat so einen Schuldschein, so wie du jetzt so einen Schuldschein heute Morgen bekommen hast. Und jetzt die erste Frage von heute Morgen. Was ist die Lösung für das Problem? Ihr müsst nicht antworten, aber für euch die Antwort kurz definieren im Kopf. Was ist die Lösung für das Problem, das Paulus da aufskizziert im Römerbrief? Ich denke, die meisten werden denken, ganz einfach, Benni. Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz und hat die Schuld getragen. Punkt. Würden die meisten von euch sagen? Und ich würde sagen, es stimmt. Lösung ist richtig. Der Ernst Brucker hat uns letzte Woche kurz zum Schluss der Predigt noch in das hineingenommen. Im Kolosser 2, Vers 14, 13 und 14 ist die wunderbare Wahrheit aufgeschrieben, was eben um den Schuldschein oder um den Schuldbrief geht. Kolosser 2, Vers 13 und 14, einfach nochmal schnell in der Retroperspektive. Und Gott hat euch mit ihm, Christus, lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das ist die wunderbare Wahrheit, die der Ernst Brucker letzten Sonntag damit geschlossen hat und gesagt hat, hey, der Schuldbrief, den jeder von uns hat, der hat Jesus ans Kreuz getragen, hat ihn ans Kreuz geheftet und der ist aufgehoben. Der gilt nicht mehr. Das ist die Lösung für das Problem. Da ist keine Anforderung mehr an einen Menschen, der sagt, ich will das Geschenk annehmen. Es wird niemandem aufgezwungen, den Schuldbrief müssen abzugeben. Aber jeder, der sagt, ich will Vergebung für meine Sünden, ich will zu dem Jesus, dann trägt er den Schuldbrief, nimmt ihn uns ab und heftet ihn ans Kreuz. Bezahlt. Und das führt mich zur zweiten Frage von heute Morgen. Das ist ja die Grundlage von unserem Glauben. Daraus herauskommt Erlösung, Rechtfertigung und all die Folgen, die die Bibel uns aufzeigt. Und für mich ist die grosse Frage, braucht es jetzt noch mehr? Braucht es noch mehr zu dieser Erlösung? Ist das komplett? Oder gibt es jetzt noch andere Sachen, die wir auch einhalten und machen müssen? Die meisten von uns würden sagen Nein. Und auch der Paulus sagt entschieden Nein. Und obwohl das Nein ganz, ganz klar ist, es braucht nichts mehr, geraten viele Christen so schnell doch wieder in eine Gesetzlichkeit hinein. In gewisse Sachen, wo sie das Gefühl haben, sie müssen es machen. Und der Kolosser ist es genau ähnlich gegangen. Und darum wird es heute gehen, hey, es braucht neben dem Erlösungswerk von Jesus überhaupt nichts anderes. Es braucht nichts anderes, es ist alles zahlt. Und wir werden zusammen den Predigtext lesen. Geht im Vers 16, Kolosser 2 weiter, bis und mit Vers 23 für die, die mitlesen wollen. Kolosser 2, ab dem Vers 16 bis 23. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, der Leib aber ist Christus eigen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und ist sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Auf Grundlage von dem Erlösungswerk, wo der Paulus jetzt über fast zwei Kapitel lang ausgeführt hat und begeistert davon erzählt hat, kommt er zu dem Vers, der Schlussfolgerung im Vers 16 und sagt: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Angesichts von dem Triumph, wo Jesus gefeiert hat am Kreuz, Schuld ist vergeben, Sünde ist bezahlt, Schuldschein ist nichtig, sagt er, wäre es doch töricht, auf solche Vorschriften zurückzukommen, auf so eine Gesetzlichkeit zurückzukommen, du musst das einhalten, musst jenes und zäh machen. Speisvorschriften, irgendwelche religiösen Feiertage, Festtage. Spannend ist ja, viele von diesen Sachen sind im Alten Testament begründet. Wir wissen nicht genau, was der Kolosser da vermittelt worden ist, aber wir können davon ausgehen, dass es Judenchristen gegeben hat, die sehr viel Wert auf Gebot und Gesetz vom Alten Testament gelegt haben. Und da haben wir viele Speisvorschriften, wir haben viele Fester, wir haben den Sabbat, wir haben vieles, wo irgendwo verständlich wäre, wenn die Judenchristen das weiter darauf Wert gelegt haben, wir müssen das leben. Es hat aber auch Leute gegeben, die darüber rausgegangen sind und Gesetze aufgestellt haben, die biblisch nicht einmal begründbar wären. Zumindest nicht vom Alten Testament her, aber auch nicht vom Neuen Testament her, was es hier aber noch nicht gegeben hat. Der Messias hat das Gesetz erfüllt. Nicht aufgehoben, sagt Jesus ganz klar, er hat es erfüllt. Wir kommen noch darauf, was das bedeutet. Das ist ein Wort, das ich nie verstanden habe, weil ich musste sagen, ja, aber es ist ja gleich irgendwie aufgehoben mir gegenüber. Nein, es ist nicht aufgehoben, es ist erfüllt. Und damit verliert das Gesetz seine Anforderungskraft, seine Anklagemacht, die es an uns Menschen hat. Es steht nicht mehr gegen uns. Der Sinn des Gesetzes war ja, einem Menschen aufzuzeigen, was ist richtig, was ist falsch. Und es hat nur verurteilen. Das Gesetz hat nicht die Möglichkeit zu sagen, Ueli, du bist so gut, du hast alles eingehalten, du bist jetzt erlöst. Das ist nicht in der Macht des Gesetzes. Das Gesetz hat nur aufzeigen, da hast du einen Fehler gemacht, Ueli, dort hast du einen Fehler gemacht, Otto, und es hat dich knallhart verurteilt, schonungslos. Das war das Gesetz. Der Paulus listet da jetzt verschiedene Vorschriften auf fünf Gruppen. Fünf Gruppen, Speisvorschriften, Getränkevorschriften, Neumond, irgendwelche Fest und der Sabbat. Um was geht es da genau vom historischen Hintergrund? Die Speisvorschriften kennen wir relativ gut. Oder haben wir schon viel davon gehört. Gott hat im Alten Testament klar definiert, was ist rein und was ist unrein. Und die Israeliten durften nur die reinen Sachen essen. Schwein zum Beispiel war nicht erlaubt. Blut war nicht erlaubt. Begründung im Leib des Menschen, ist das Blut und im Blut ist das Leben. Und darum soll man kein Blut essen. Nur was ausblutet ist, darf man essen. Es hat klare Regeln gegeben, wie man muss zubereiten muss. Was nicht miteinander zubereitet werden darf und was schon. Speis- und Trankvorschriften. Es hat klare Vorschriften gegeben über Fest, welche Fest das man feiern sollen. Gott hat die Fest institutionalisiert. Passafest, Laubhüttenfest und all die weiteren Feste, die es noch gibt. Daneben haben die Juden auch immer bei Neumond ein Fest gefeiert. Im Mondkalender, der jüdische Kalender ist ein Mondkalender, immer am ersten Tag, wo am Abend darauf ab, nachher der Mond sichtbar worden ist, wenn er wieder zunehmend ist. Das war der Beginn des neuen Monats. Und da hat man ein Fest gefeiert, jeden Monat. Und der Sabbat. Der Sabbat, der letzte Tag der Woche, wo man zur Ruhe kommen soll, wo Gott geboten hat in den 10 Geboten. Wo Israel nicht gehalten hat über Jahre. Wo als Begründung aufgeführt wird für die Verbannung. So viel Sabbat hast du nicht eingehalten und darum wirst du so viele Jahre in die Verbannung kommen. Sabbat, der auch für eine ganze Zeit darum gelten kann, ein ganzes Sabbatjahr, wo das Land ruhen soll. Der Sabbat, etwas, was Gott dem Volk geboten hat, zur Zeit des Neuen Testaments total überbeansprucht. Die Pharisäer haben ihre Auslegungen, was Sabbat ist, was nicht ist, alles Mögliche an Geboten, die gar nicht in der Bibel stehen, die aber darüber ausgehen. So ist zum Beispiel zur Zeit Jesu nur ein Sabbatweg erlaubt gewesen, um sich zu bewegen außerhalb von daheim. Das war 2000 Ellen, etwa 1 Kilometer, wo sich die Leute dürfen bewegen außerhalb. Man hat nicht dürfen Ähre von einem Kornhalm abstreifen und das essen. Hat das Erntearbeit gegolten. So ist das Gesetz vom Sabbat verfeinert worden, ein Stück weit missbräuchlich. Und Jesus hat sich entsprechend mit den Pharisäern angelegt oder umgekehrt, weil sie nicht zufrieden waren, wie er und die Jünger den Sabbat auslegen und leben. Und zu all diesen Forderungen vom Alten Testament oder die auch darüber rausgehen, sagt der Paulus jetzt, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Lasst euch kein schlechtes Gewissen machen, wenn jetzt Leute kommen und von euch fordern, hey, aber du musst so und so leben. Und zwar geht es darum, wenn die Leute das fordern, damit du ein guter Christ bist und bei Gott angenehm bist. Dass du von Gott erlöst wirst. Es wird plötzlich etwas zu Jesus, zu seinem Erlösungswerk hinzugefügt. Paulus sagt, hey, die einzelnen Gebote vom Gesetz sind für Christen nicht mehr letztendlich verbindlich. Sie sind nicht gefordert, dass du erlöst wirst. Haben es auch im Alten Testament nie den Sinn gehabt. Und trotzdem leben manchmal Christen wieder so, als müssten sie die Gebote leben, damit sie erlöst werden. Und da kommen wir zurück zu dieser Frage vom Anfang. Was müssen wir nebst der Erlösung, die Jesus da hat, noch machen, dass wir Gott wohlgefällig sind? Dass er uns erlöst oder zumindest die Erlösung Bestand hat. Da kommen plötzlich manchmal doch noch so komische Sachen drin. Es bedeutet nicht, dass die Gesetze keinen Anspruch mehr an uns haben, dass sie aufgelöst wären. Wie ich vorher gesagt habe, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es erfüllen. Das heisst, ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der wird viele Sachen vom Gesetz leben, weil Gott ihn in den Gehorsam, in einen wohlgefälligen Lebenswandel leitet. Aber nicht aus dem Grund, dass der Mensch sich erlösen kann, sondern aus dem Grund, weil Gott ihn anleitet für ein Leben, das richtig und gut und lebensfreundlich ist. Und es gibt viele Gebote, die sind erfüllt und die müssen auch durch den Heiligen Geist nicht mehr ausgelebt werden. Wir kommen später noch darauf zurück, welche das sind. Dass Jesus das Gesetz erfüllt hat, bedeutet, das Gesetz ist in Jesus erfüllt. Und der Jesus, der gerecht ist, der gestorben ist, der hat das Gesetz erfüllt. Und durch das können wir unsere Schuldhaftigkeit, wir, die das Gesetz nicht erfüllt haben, Schuldschein ist am Kreuz. Wir können seine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen. Und darum hat Jesus das Gesetz in uns erfüllt. Darum hat das Gesetz keinen Anspruch mehr an uns. Kann uns nicht mehr verurteilen. Was heisst das ganz konkret? Wie ich gesagt habe, wir leben unter der Führung vom Heiligen Geist und wir leben die Gebote nach wie vor. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht lügen. Das sind alles Gebote, wo wir nach wie vor bemüht sind, so zu leben. Aber nicht, weil das Gesetz von uns fordert, sondern weil uns Gott da in die Richtung lenkt und uns aufzeigt, hey, das ist nicht gut für dich und dein Leben. Aber das heisst nicht, dass wenn du jetzt mal gelogen hast, wenn du mal gestohlen hast, oder wenn du mal gemordet oder Ehe gebrochen hast, dass wegen deine Erlösung auf dem Spiel steht. Es heisst, dass es etwas ist, was sich einem Christen nicht geziemt, wo man aber wieder Vergebung darf in Anspruch nehmen. Wird keinen Einfluss haben auf unsere Erlösung. Und dann gibt es viele Gebote, wie ich gesagt habe, die erfüllt sind. Zum Beispiel die ganzen Gebote rund um Opferkult. Die ganzen Speisvorschriften, Reinheitsgebot. Die sind erfüllt. Warum sind sie erfüllt, werden wir gleich weiter darauf zurückkommen. Ist ein Grossteil der Gebote im Alten Testament, sie sind eben nicht nichtig, sie sind nicht Makulatur, sondern sie wollen etwas aufzeigen. Sie weisen auf Jesus an. Sie weisen darauf an, dass wir eine Reinheit, eine Heiligkeit nicht aus uns selber bringen, sondern dass Jesus der ist, der uns die Heiligkeit, die Reinheit soll bringen. Die ganzen Speisvorschriften, dort ist es um Reinheit und Unreinheit gegangen. Wer ist unsere Reinheit? Durch wen werden wir rein? Es ist durch Christus. 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Juden im Alten Testament mussten Speisgebote einhalten. Sie mussten sich im Tempel reinigen lassen. Sie mussten Reinigungsopfer bringen, um die Reinheit wieder zu erlangen. Und die Reinigungsgebote haben ihnen gezeigt, du, Mensch, schaffst es nicht aus dir heraus rein zu sein. Und das Neue Testament sagt uns, hey, da ist etwas Neues gekommen. Der Jesus, der die Gebote erfüllt hat, und in ihm haben wir Vergebung. Und in ihm kommen wir die Reinheit über. Wir brauchen die Reinheitsgebote nicht mehr zu befolgen. Er ist der, der uns wirklich Reinheit gibt. Reinheit kommt von ihm. Und es braucht nebst der Reinheit, die er uns schenkt, nicht noch ein Befolgen von Reinheitsvorschriften, damit wir rein werden. Uns gegenüber steht nicht mehr ein Gesetz, das wir uns verantworten müssen, sondern uns gegenüber steht Jesus, der das Gesetz für uns erfüllt hat und die Schuld, die wir durch das Gesetz auf uns geladen haben, getragen hat. Der Paulus begründet das Ganze, was er da gesagt hat, mit dem Vers 17, wo er sagt, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, der Leib aber ist Christus eigen. Was meint er mit dem? Die Sachen, die fünf Bereiche, die er vorhin aufgezählt hat, das ist nur ein Schatten aufs Zukünftige. Die Speisvorschriften, die Fest, das ist ein Schatten von dem, der noch kommen soll, von dem Messias. Und er ist gekommen in Christus. Es ist ein Schatten im Sinn von, ein Schatten zeigt Konturen von etwas. Man kann bereits erkennen, je nachdem, wenn jemand eine extravagante Frisur hat, erkennt man sogar, wem der Schatten gehört. Aber es ist nie die Wirklichkeit. Das Echte, das der Schatten wirft, das ist besser. Und der Paulus sagt, hey, all diese Vorschriften waren nur ein Schatten auf Christus. Was bedeutet das genau? Die Speis- und Trankgebote, wir hatten es vorher schon kurz gehabt, die sind dazu da gewesen, um über Reinheit und Unreinheit aufzuklären. Und jetzt haben wir Jesus, der unsere Reinheit ist. Die Speisgebote waren ein Schatten auf Christus. Die Pharisäer haben sich massiv angelegt mit Jesus in diesem Thema. In Matthäus 15 haben sie mit ihm diskutiert, weil sie das nicht verstanden hat, dass Jesus da etwas anders lebt. Nicht in dieser engen Auslegung, die sie hatten. Und er sagt ihnen dort etwas ganz Wichtiges, Matthäus 15, Vers 11. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Und mit dem hat er etwas ganz Wichtiges aufgezeigt. Ihr habt Reinheitsgebote gehabt. Die hättet euch aufzeigen sollen, ihr schafft es nicht, aus euch heraus selber rein zu sein. Aber es ist nicht darum gegangen, euch zu zeigen, es macht euch rein, wenn ihr etwas anlangt oder wenn ihr etwas esset, das unrein ist. Eigentlich kommt Unreinheit aus euch raus, aus eurem Herzen. Das ist das, was euch unrein macht. Eure Gesinnung, euer Trachten. Und diese Reinheit kann nur ich euch geben, indem ich euch Vergebung schenke. Und ihr die Reinheit annehmt. Ist ein gewisses ein Paradigmenwechsel. Und auch eine Erklärung dafür, warum die Reinheitsgebote für uns nicht mehr relevant sind. Sie sind insofern relevant, weil sie uns aufzeigen, der Mensch kann nicht rein sein. Und wir brauchen Reinheit, aber sie wird uns durch Jesus geschenkt und nicht durch Speisvorschriften. Die Feste von Israel, die waren ein Schatten gewesen. Ein Schatten insofern, sie haben Gottes Heilstat gross gemacht. Jedes Jahr hat man die Feste begangen und gefeiert und Gott geehrt und gejubelt über seinen Heilsplan. Und der Heilsplan ist zum Gipfel gekommen in Christus. In der Erlösung, die für alle Menschen zugänglich ist, nicht mehr nur für die Juden. Der stellt alles andere in den Schatten. Das ist die Wirklichkeit, die Echtheit vom Heilsplan, der gekreuzigte und der auferstandene Jesus. Und darum ist der Rest nur im Schatten, darum feiern wir kein Passafest mehr. Außer das letzte Jahr am Karfreitag, zum mal reinschauen, wie das funktioniert. Aber nicht, weil wir müssten, sondern wir feiern, loben und ehren den Christus. Er ist unser grosses Fest, wo wir jeden Tag, jeden Sonntag dürfen feiern. Er ist die Echtheit, das andere ist nur ein Schatten. Der Sabbat, das einzige Gebot, das im Neuen Testament nicht erneuert wird. Der Sabbat ist da gewesen, um den Menschen aufzuzeigen, ein Tag pro Woche ist für Gott da. Der ist abgesondert für Gott, der ist heilig. Das ist die Ruhe für die Menschen, Ruhe und Frieden. Was ist unsere Ruhe? Was ist unser Frieden? Jesus ist unser Frieden. Er ist unsere Ruhe. Darum haben die Christen im Neuen Testament relativ klein nicht mehr am Sabbat sich versammelt, sondern am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Weil sie gemerkt haben, es kommt nicht auf den Sabbat an. Der 7-Tage-Rhythmus ist gut. Der ist gut für den Menschen. Und es macht Sinn, nicht zu arbeiten am Sonntag. Aber es ist kein Gesetz mehr dahinter, sondern unsere Ruhe, unser Frieden ist Jesus. Er ist die Erfüllung von dem Sabbat. Und darum ist es ein grosser Fehler, was die 7-Tags-Adventisten machen, dass sie so auf dem Sabbat rumreiten und sagen, wir Christen sind falsch mit dem Sonntag. Wir müssen den Sabbat feiern und halten. Sie haben nicht verstanden, was Schatten und was Wirklichkeit ist. Und das ist das, was der Paulus da ausführt und sagt, hey, das ganze Alte Testament ist ein Schatten auf Jesus Sonne. Aber die Wirklichkeit ist Jesus. Ich will das kurz vergleichen mit einem Beispiel. Nehmen wir ein Brutpaar. Heute ist es bei den meisten so, die gehen morgen vor der Kirche gehen sie zusammen föteln. Sarah und ich waren auf einem Anwesen in Thunstetten, Schloss Thunstetten, sind wir föteln. Und ich habe gewartet in dem Garten, habe zum Gebäude raufgeschaut und habe gewusst, irgendwann kommt Sarah. Und jetzt stellen wir vor, ihr seid alles Brütigämmer, ist das Mehrzahl? Ihr seid Brütigämmer, schaut zu dem Anwesen rauf, die Sonne scheint hinter dem Anwesen führen. Ihr wartet auf eure Brut und plötzlich taucht links von dem Anwesen ein Schatten auf. Kommt langsam näher und wird grösser. Was löst das aus in euren Brütigämmer? Eine riesige Freude. Da kommt meine Brut. Ihr seht den Schatten. Vielleicht erkennt ihr schon etwas von der Frisur. Ein mega Highlight. Ihr werdet nervös, das Maul wird trocken, die Hände fangen an zu schwitzen. Der Schatten ist genial. Das bedeutet etwas. Und dann kommt der Moment, wo eure Brut, bei mir ist Sarah gesehen, um die Ecke kommt und ihr seht die Brut und ab dem Moment ist der Schatten nichts mehr. Er gehört noch dazu, er ist noch da. Hey, ich habe am ganzen Hochzeit kein einziges Mal ihren Schatten angeschaut. Und ich glaube, euch ist das ähnlich gegangen, ihr, die Kuraten sind. Sobald die Brut da ist, hat der Schatten nicht mehr die Wichtigkeit. Er hat dazugehört, er ist wichtig, er ist Teil der Brut. Aber er hat auf etwas Wichtiges, Besseres angewiesen. Und das ist das, was Paulus aufzeigt. Der Schatten, es wäre blöd, wenn wir auf den Schatten schauen würden, wenn das Echte da ist. Wenn der Lieb Christi da ist. Wenn Christus da ist. Lasst uns auf Christus schauen, liebe Kolosser. Glaubt nicht diesen Irrlehrern, sagt er. Wo der Schatten höher hat als Christus. Schauen wir auf Christus. Und trotzdem geraten auch wir Christen immer wieder in das Fahrwasser. Bis heute. Kleidervorschriften. Als Frau musst du dich so oder so anlegen. Wir müssen uns nichts zur Erlösung dazu verdienen. Klar gibt es gewisse Sachen, die sich geziemen und gewisse nicht. Aber es hat nichts mehr mit deiner Erlösung zu tun. Ich habe auch Mühe, wenn die Frauen im Minirock da in die Gemeinde kommen. Aber nicht, weil das etwas an der Erlösung von dieser Person ändern, sondern weil ich ein Mann bin und irgendwo finde, es ist schwierig für mich und ja, ist es jetzt richtig so vor Gott zu kommen. Aber Eva hat eine gute Antwort gegeben. komm so in Gottesdienst, wie du vor Gott wirst kommen. Es geht um das, dass wir zu Gott, zu Jesus kommen und nicht, wie wir angelegt sind. Dass ich einen Job anhabe, ist einfach, viele Leute geniessen das, erwarten das. Und dann müssen sagen, doch, ich will anständig angelegt sein. Ich darf auch in Badhosen predigen. Jesus wäre das egal. Euch wahrscheinlich weniger. Ich will nicht sagen, dass ihr gesetzlich seid. Es gibt andere, die kommen und sagen, da hört man immer mal wieder, es ist wichtig, dass wir die jüdischen Feste feiern. Nein, ist es nicht. Die sind vorbei, das ist ein Schatten. Und doch hört man manchmal wieder so Stimmen, wir müssten regelmäßig Passa feiern. Der Sonntag ist falsch, weil wir müssten den Sabbat feiern, habe ich schon angesprochen. Nein, wir müssen nicht den Sabbat feiern. Als Christ darf man keinen Fernseher haben. Das ist modern, das ist teuflisch. Das ist nur eine Fortsetzung von dem, was die Amish People schon lange leben. Internet ist böse, darf man nicht haben, ist nichts für Christen. Ihr kennt noch viele so Aussagen, die ihr schon gehört habt, die euch verletzt haben, die euch nicht verletzt haben. Christen machen so schnell irgendwelche Gesetze neben Christus. Und was ist die Folge von dem? Sie nehmen unseren Blick weg von Christus auf irgendwelche Verhaltensweisen, Verhaltensnormen, die gar nicht nötig sind. Ich wollte mit dem überhaupt nicht sagen, dass es nicht gewisse Sachen gibt, wo es richtig wäre, das zu leben. Aber das leben wir aus der Kraft Gottes, aus dem Heiligen Geist, weil er uns dort hineinführt. Nicht, weil wir unsere Erlösung erarbeiten müssen. Darum der Blick aufs Kreuz gerichtet. Halten wir fest, kein Symbol oder keine symbolische Handlung darf zum Ersatz fürs Eigentliche werden. Aber manchmal ist es nicht so einfach. Und der Paulus macht nochmal eine Runde mit den Kolosser und sagt, lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Paulus sagt, lasst euch den Siegespreis nicht nehmen. Es ist ein Sportvokabular, das er da braucht und sagt, lasst euch vom Kampfrichter den Preis nicht absprechen. So schnell kommen irgendwelche Leute, die geistlich daherkommen, die sehr demütig wirken und sagen, hey, du bist gar nicht richtig Christ. Hey, wenn du nicht aufpasst, dann bist du gar nicht im Himmel. Du solltest dich noch so verhalten und das noch machen. Und weil die Personen ein gewisses Äußeres haben, eine Geistlichkeit an den Tag legen, so eine Demut zeigen, sind wir tief beeindruckt von ihnen und gehen ihnen auf den Leim. Und ich lasse jetzt mal offen, ob die Leute das bewusst machen oder unbewusst. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Und man könnte vielleicht selber mal anschauen, wie schnell sind wir begeistert von irgendwelchen Rednern. Von uns Pastoren würde ich es noch verstehen, wenn wir begeistert sind. Aber wir sind so vernetzt heute in dieser Welt. Wir haben so viel Zugriff zu allen möglichen Predigern von Papua-Neuguinea, Australien, Indonesien, Russland, Amerika, Kanada, Mikronesien, wo auch immer. Und die können uns alles Mögliche erzählen. Und wenn sie geistlich daherkommen, irgendwo demütig, und noch erzählen, was sie für Erlebnisse mit Gott machen, was für geistliche Erfahrungen, sind wir sehr schnell beeindruckt und lernen uns, sagen wir mal, entführen, in eine falsche Richtung. Paulus macht es da fest und sagt, anscheinend sind das Leute, die gesagt haben, hey, unser Gott ist so ehrfurchtgebietend, so gross, wir getrauen uns gar nicht, den wirklich anzubeten, wir beten lieber nur die Engel an, dass wir nichts Falsches machen. Und sie haben sich noch gefallen in dieser Demut und haben das Gefühl gehabt, ich weiss nicht, wie klug. Dabei sehen wir in der Bibel ganz klar, nur böse Engel lassen sich anbeten. Aber das hat so eine demütige Haltung irgendwie, oder? Vor allem für die Juden, wo Gottes Namen nicht einmal getraut haben auszusprechen, wenn sie die Bibel gelesen haben. Ja, der Gott darf man denn direkt zu ihm beten? Komm, wir beten lieber zu den Engeln. Und so schnell wird der geistliche Wahrheit ein bisschen vertreibt und an wir Christen gehen auf den Leim. Weil wir nicht aufpassen, weil wir die Leute nicht ein bisschen genauer durchleuchten. Der Paulus sagt, sie gefallen sich in den Schauungen, die sie gemacht haben. Die haben Visionen und es klingt super geistlich. Und er findet ein knallhartes Urteil und sagt, und ist, also sie sind ohne Grund aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Und sagt, hey, wenn ihr genau anschaut, da ist nichts Demut, da ist nichts Geistliches, die sind nur aufgeblasen, da ist nur warme Luft, da ist nichts dahinter, da ist nur fleischlicher Sinn. Das ist menschliches Trachten nach Geltung, nach Macht, Aufmerksamkeit. Etwas, was Gott zutiefst widerstrebt. Aber sie gewinnen Einfluss unter den Christen. Und ich glaube, das ist eine Frage oder ist etwas, was uns heute auch betrifft. Ich will heute Morgen nicht Personen oder irgendwelche Lehren verurteilen. Um das geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass wir alle uns bewusst werden, ihr Lehrer sind auch für die letzte Zeit verheißen. Und es gibt die ihr Lehrer heute. Und möchte euch ermutigen, schaut genau an, von wem das ihr die Predigten hören und begeistert sind. Spricht nichts gegen Predigten hören über das Internet. Macht das, das ist richtig. Spricht nichts dagegen, am Sonntag hinzukommen und unsere Predigten zu hören. Aber auch wir prüfen auch das, was wir sagen. Und wenn wir den Blick plötzlich mal vom Kreuz weglenken, dann sagen sie uns bitte. Und wenn ihr auf Leute stoßt und begeistert sind und plötzlich merkt, hey, die führen mich in eine Gesetzlichkeit hinein, dann wendet euch bitte ab von diesen Leuten. Und der Ernst Brugger hat es letzten Sonntag ein bisschen angedeutet. Wir haben da zwei Strömungen, die gefährlich sind. Gesetzlichkeit. Dass man plötzlich vermittelt, du musst das machen und das machen, damit du eben so richtig gerettet bist. Und es gibt auch die andere Linie mit den ekstatischen Erlebnissen, wo man vielleicht eher ein bisschen in den charismatischen Kreisen findet, ohne dass ich Charismatik wegen dem verurteile, überhaupt nicht. Und wenn wir genau anschauen, merken wir nämlich, das ist auch nur eine Gesetzlichkeit. Du solltest noch Visionen haben und du solltest viel mehr Heiligen Geist und das musst du so und so machen, dass du das erlebst, ist auch Gesetzlichkeit. Fühlt sich einfach anders an. Aber dahinter steht das Gleiche wie bei der Gesetzlichkeit, wie man aus der stockkonservativen Brüdergemeinden auch kennt. Mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir die Warnung von Paulus ernst nehmen. Dass wir uns nicht so schnell von jemandem ein schlechtes Gewissen machen lassen. Dass wir nicht uns den Kampfpreis, den Siegespreis aberkennen lassen. Aber, dass wir auch auf uns schauen. Wo stehe ich eigentlich? Wie schnell wird auch ich vielleicht zum Irrlehrer, weil ich plötzlich von etwas begeistert bin und muss sagen, ich habe erkannt, es ist nicht richtig, dass ich das und das mache. Und ich mache das plötzlich zur Norm für alle. Und schon bin ich gesetzlich. Also ich glaube, dort, wo wir mit dem Finger auf jemanden oder etwas zeigen, zeigen immer noch drei Finger auf mich. Dass wir auch uns selber prüfen. Zum einen das, wo wir alles aufnehmen von irgendwelchen Lehrern, dass wir das prüfen, aber auch das, wo wir selber glauben und rauslassen. Ich lese noch die letzten drei Verse, gehe aber nicht mehr allzu gross darauf ein. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Die Elemente der Welt, die er da schreibt, die Welt, besonders auch die religiöse Welt, die kennt so viel Gebote und Satzungen. Zum Teil biblisch begründet, also im Sinn von im Alten Testament ist es so gewesen, zum Teil weit darüber ausgehend. Letztendlich sagt der Paulus, es geht nur um eure Fleischeslust. NGÜ übersetzt das sehr verständlich. Ich möchte den Vers 23 nochmal lesen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, irgendwelche Askese, Verzicht. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Unglaublich hartes Urteil. Und ich finde, so gut macht der Paulus das. Es richtet unseren Blick zurecht. Es richtet unseren Blick zurecht auf Jesus. Nicht auf irgendwelche Gesetze und Gebote, die wir auch noch einhalten und leben können. Und ich werde schliessen mit dem Schuldschein, den ich euch am Anfang verteilt habe. Nach aussen hier werden die Lehrer oft für weise gehalten. Aber sie helfen uns nicht, den Schuldschein zu tilgen. Das Einzige, was uns hilft, die Lösung für das Problem, ist, dass der Schuldschein ans Kreuz kommt. Und ich glaube, viele, die meisten von euch, haben den Schuldschein schon lange ans Kreuz genagelt. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, heute das einfach wie nochmal festzumachen und zu sagen, der Schuldschein ist am Kreuz und der soll da bleiben. Wir machen nachher eine Reaktionszeit. Wir werden das Lied «You are my all in all» nochmal singen miteinander. Und die, die wollen, dürfen dafür kommen und einfach symbolisch den Schuldschein als Kreuz heften. Wir haben hier Reissnägel und was wir auch haben, ist ein Beig mit Schuldscheinen, wo aber gross drauf steht, bezahlt. Einfach so, wenn man einen Schuldschein bezahlt, nehme ich auch um eine Kopie über Thomas, die das bestätigt, dass ich meine Schuld beglichen habe. Ich darf da so eine Kopie mitnehmen, wer das will, einfach für sich, um das wieder mal festzumachen und zu sagen, hey, da ist nichts mehr, was einen Anspruch auf mich hat, ist zahlt. Schuldschein hängt am Kreuz. Lasst uns gemeinsam auf Jesus schauen und nicht auf irgendwelche Gesetzlichkeiten. Ich bete noch und dann gehen wir über ins Lied und die Vertiefungszeit. Jesus, wir danken dir, dass du das Geschenk gemacht hast, dass du eine Lösung für das Problem gefunden hast. Unsere Schuld ist zahlt, unsere Schuldschein ist nichtig. Wir danken dir, wir wollen dir die Ehre geben und dich loben. Und ich bitte, dass du unseren wachen Geist offen die Augen, offen die Ohren gibst, zu verstehen, wo das manchmal Gefahren lauert für unser Christsein, wo wir irgendwo abgebracht werden von dem guten Weg, wo auf dich schaut, dass wir nicht plötzlich auf andere Sachen schauen und irgendwelche noch so geistlich tönende Sachen nicht plötzlich einen Stellenwert in unserem Leben überkommen, die es gar nicht dürfen haben, weil sie uns von dir wegbringen. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Bitte hilf uns in dem Sinne. Amen.